Halleluja, bleiben gerade stehen. Wir proklamieren über unserem Leben: Jesus ist Sieger! Wir sind gestorben mit Jesus. Wir sind begraben mit Jesus. Wir sind auferstanden mit Jesus. Wir dienen am Herrn. Von Generation zu Generation. Halleluja. Herzlich willkommen da bei uns in der Homebase. Hey, lass uns da kurz links und rechts nochmal Hallo sagen. Vielleicht ist jemand ganz erstmal da. Vielleicht braucht jemand eine Ermutigung. Ja, wir machen wieder mit den Grundlagen vom Glauben. Aber vorher wollen wir zwei Zeugnisse hören. Und das erste, ein wunderliches Zeugnis, wirklich wunderlich. Ich glaube, es ist letzte Woche passiert. Das hat mit Enten zu tun und Diamantenring. Und Raphael, wo bist du? Komm führen. Du bist gemütlich in der Mittagspause oder Lime gewesen, gell? Und dann?
ja, ich habe einen Kurs gehabt. Und
dann... führen, komm Bruder, bist Dankeschön. Ja nicht so ein Scheuchen.
Nein. Ja genau, Mittagspause und ich bin an den See gegangen. Und bin dort schön gehängt an der Lima zu. Dort beim Platzspitz. Dort hat so ein Boot, das ankommt und dort ist es recht belebt, oder? Und dort sitze ich auf dem Bänkli und dann plötzlich merke ich, irgendetwas passiert, oder? Und ich bin ein guter Beobachter. Ich schaue immer, was passiert.
Stimmt,
was ist...
der hat mich voll durchschaut, der sitzt ihm gegenüber.
und ich habe gedacht, aha, irgendetwas, Gott will irgendetwas sagen. Und dann wird es spannend. Neben mir sitzen die Leute alle am Mittagessen, oder? Und ich habe schon fertig gegessen. Und dann hat es angefangen zu quaken. Und das war so peinlich gewesen. Dann kommt das Enten-Ehepaar. Und kommt auch strikt gerade auf mich zu. Nicht zu den anderen, die essen haben, sondern auf mich. Und am Anfang, ja, das passiert halt, habe ich gedacht. Und die hören nicht auf quaken. Und dann ist mir ein bisschen peinlich geworden, weil die Leute dann denken, was hat der mit denen? und dann habe ich gedacht, okay. Und habe die angeschaut und die schönen roten, grünen Kopf angeschaut. Und dann habe ich es unten gesehen funkeln, am Brustkorb. Und dann habe ich gedacht, was ist denn dort? Und habe gemacht, kusch, das weckend. Und dann habe ich gegriffen und es war ein Ring aus Diamanten und Gold. Und zuerst habe ich gedacht, ja komm Zürich, das ist doch aus Plastik, weil sonst wäre der schon lange weg. Und bin dann ins Google gegangen, habe es einer Banknachbarin gezeigt, was sie denkt, oder? Und dann googelt und es war tatsächlich echt gewesen, mindestens 1500 Stutz wert. Und ja, innerlich schon das, juhu! Und dann dachte ich, ja, was machst du jetzt? Und ich kann es nicht in ein Fundbüro geben. Ich vertraue nicht so, oder? Und dann habe ich die Kollegin nebenan gefragt und dann dachte ich, wie gehen wir vor? Und dann hat sie gesagt, ja, musst du wissen. Dann habe ich ein Blatt genommen und dann drauf geschrieben, ein A. Ja gut, ein Drittel von einem A4, also winzig für Zürich. Ich habe ein Plakat gemacht und habe darauf geschrieben, einen Ring gefunden mit der Telefonnummer. Ich habe es hergeklebt an See an so eine Stange und dann habe ich den Ring genommen und bin weggegangen. Und dann habe ich gebeten, Gott, du weißt, du kannst wirklich Grosses machen. Also, das ist das Angebot.
Plakat.
Das Plakat. Aber es war nicht absichtlich so klein gewesen. Und dann ist der Kurs weitergegangen und 5 Stunden später läutet ein Amerikaner an. Und dann hat er gesagt, the ring. Und dann habe ich schon gedacht, ich habe es ja der Frau nebenan gezeigt und vielleicht hat sie ja engagiert, um einen einfach zu sagen, ja, läut mal an, oder? Versuch es mal. Und dann habe ich gesagt, ja, beschreiben Sie ihn. Und dann hat er ihn nicht gut beschrieben. Dann habe ich ihm gesagt, ja, sorry. Und dann... Im Hintergrund hat eine Frau aufgeschrien und hat geweint und gemacht. Und ich habe sie über das Telefon eben gehört. Und dann hat der Mann die Frau an die Hörer gegeben und sie hat einen richtig beschrieben, den Ring. Und haben wir gesagt, okay, wir treffen uns im Starbucks. Und dann sind die gekommen. Ich glaube, du hast auch ein Viertel wenig, gell? Könntest du das reintätschen? Und dann haben wir genau die Frau, die die dritte von links, also die zwei von rechts, die, das war ihre, ist weinend gekommen und hat gesagt, oh, thank you, Jesus. Und das ist natürlich easy, oder? Und dann hat er gesagt, ah, oh, Jesus, also Jesus. Und dann sind wir miteinander ins Gespräch und sie haben gesagt, sie haben wirklich betet, dass Gott den Ring unsichtbar macht, weil sie ist eine Gebetsgruppe, die sind in der Schweiz, Österreich und Deutschland am Betten, machen so Ferien, gehen irgendwie durch die einzelnen Städte. Und jetzt haben sie eben den Ring verloren und sie haben gesagt, es ist alles so teuer und dann erst noch sowas. Und für sie ist das einfach eine riesige Gebetserhörung gewesen, dass der jetzt wieder vorgekommen ist. Ja, und alles wegen der Ente, Gott hat die benutzt.
Wow, crazy!
Ja.
Wow, nimm noch rasch, Raphael. Es ist eine erstaunliche Geschichte wieder. Raphael, wie bist du auf die Idee von diesem Plakat?
Als ich dort gesessen bin, ich habe noch gewusst, Gott redet. Ich habe es elektrisiert und so. Und dann habe ich gewusst, Gott will etwas. Und dann habe ich gebetet. Ich habe gesagt, es ist ein bisschen unlogisch, so ein Plakat. Eigentlich wäre schon das Fundbüro das Richtige. Aber ich habe auch ein Störgefühl gehabt. Und dann habe ich gedacht, nein, ich mache es halt so. Und wenn es wirklich ein Misserfolg ist, dann würde ich vom Büro gehen.
So genial, wie Gott einfach redet und wie du gehört hast, Raphael Hammer. Und danke für unsere amerikanischen Better.
Ja.
Danke vielmals, Raphael. Mega cool. Also du kannst nicht verlieren, wenn du ein Jünger bist von Jesus. Du, mega cool. Also Enten bringen Diamantenringe. Kommen doch noch die Geschichten sind mit dem Fisch, wo Goldmünzen, haben wir doch auch immer drüber geredet. Steht in der Bibel, gell? Ja, es ist wirklich wunderlich. Ja, jetzt kommen wir zu einer weiteren Geschichte und da bitte ich schon mal die Anna führen. Anna Okafor! Gebt ihr einen richtigen Applaus, einen würdigen Applaus, einen lauten Applaus, einen Anna-Applaus, einen Jesus ist Sieger-Applaus, einen crazy, lauten, wirklich ernst gemeinten, Gott verehrenden Jesus ist Sieger-Applaus! Anna, nein, wir müssen schon ein bisschen laut sein, Anna. Komm ein bisschen näher, auch du. Ja, weil Anna ist ja... Also Anna ist ja die Frau, wo du... Also die Person, ja, ist jetzt eine Frau, ist schon heiß. Hey, musst du mal schauen, was ich da erdulde. So, nein, Anna ist ja die Person, wo du, wenn du predigst oder so, willst du Anna, willst du vorne dabei haben, oder? Weil unsere Online-Hörer, ich bin sicher, ich kenne Anna auch. Aber Anna, dein Leben hat auch Ups und Downs gehabt, gell? Und du hast dich bereit erklärt, über dein Leben zu erzählen, finde ich den Hammer. Und du bist in Uster aufgewachsen, gell, als Italiener-Mädchen, ist sicher nicht einfach gewesen damals. Auch Ausgrenzung und so erlebt und bist schon früher recht rebellisch geworden. Und erzähl uns doch ganz kurz mal ein paar Einblicke aus deiner Jugend. Wie, ist das wie hast du deine Jugend, deine Kindheit verbracht? Dass wir ein Bild bekommen, wie du aufgewachsen bist.
Also, mich hätte man nicht mögen.
Weil doch, ich... du musst wie eine Glasse.
Muss ich? Also, eben, Ching, Ching da, Ching dort, oder? Und ich habe viel brüllt. Und mit 10 sind wir dann auf Volkertschwil und in der 4. Klasse bin ich dann schlussendlich den grossen Buben angerannt. Also, ich wollte sie abschlagen.
Eben, ja. So, wir können es auch anders verstehen.
Ja, nein. Ich musste meinen Bruder immer holen, dass er nicht abgeschlagen wird, oder? Und ich habe also eigentlich nichts, keine autoritäre Person mehr überhaupt respektiert. Also gar niemand. Meine Mutter hat mir immer erzählt von Jesus. Sie ist katholisch aufgewachsen, oder? Und ich habe irgendwann einmal mit 7 schon gesagt, oh, ich will mit Jesus verheiratet sein, ich will Nonne werden. Und meine Mutter hat dann geschmunzelt. Durch meine Rebellion habe ich natürlich nie auf meinen Vater gelassen. Bin mit 15 bin ich Jungfrau gewesen, bin ich vergewaltigt worden. Und eigentlich schon mit 13, 14 in Drogen reingekommen, gekifft. Später dann auch kurze Heroin-Zeit gehabt. Anstatt die Lehre habe ich dann die Häuserbesetzungen gemacht. Bin mit 13 einmal abgehauen, das zweite Mal mit 17. Dort bin ich dann auch durch den Kollegen bin ich dann auch ins Heroin reingeschliffert. Und mit 20 haben mich 4 Evangelisten aufgelesen im Drahtschmiedli und bin dann ein Jahr, ein bisschen mehr, auf Anden. Das ist ein Agabenzentrum für christliche, drogenabhängige und depressive Frauen. Und dort bin ich einfach zu kurz gewesen. Und bin dann in eine Heirat gekommen, die eigentlich Gott gar nicht wollte. Haben dann mit allem aufgehört für einen Mann. Und ist eigentlich nur eine kurze Zeit gegangen, also. Hat nicht verhebt. Ja, und der hat mich dann verloren nach 17 Jahren, weil eine andere geschwängert hat.
Nach 17 Jahren?
Ja.
Also dann bist du etwa... Und von 40?
Ja, genau. Und habe einen anderen kennengelernt. Und hat mir von Jesus erzählt und alles. Ist zwar alles eine Lüge. Und dann bin ich also wirklich zu unterstunden gewesen. Habe dann irgendwann auch noch eine Sündenerkenntnis gehabt. Und das Einzige, was mir übrig geblieben ist, ist wirklich, mich an Jesus zu heben. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe brüllt in der Nacht, bin gearbeitet, habe die Lehre als Pflegerin gemacht und habe mich einfach nur gehebt. Also ich bin wie in der Höhle gewesen mit einem Licht. Und mehr hat mich natürlich Gott aufgebaut, habe dann die Gemeinde dürfen kennenlernen. Das ist also, ich danke euch allen, dass ihr mich nicht angeklagt habt, die es gewusst haben. Und ich habe weiterhin gekifft. Ich habe mich taufen lassen. Und ich bin nicht frei geworden. Ich das, was ich wollte für einen Mann...
Hast du bei uns getauft?
Ja, am See unten.
See, Zürichsee.
Habe dann auch wollen aufhören rauchen und kiffen. Und mein Problem ist, ich bin hörig gewesen, also auch von der Erziehung her. Ich konnte immer für einen Mann ich können aufhören. Und was mir dann war, ich habe gesagt, nein, ich will so weit kommen, dass ich es für Jesus mache. Und das hat so lange gedauert. Also mein Gebet war jeden Tag, Herr, ich will gar nicht aufhören. Aber bitte machst du das, dass ich will.
Also du bist ja wirklich im Elend gewesen. Du bist, merci vielmals, du hast jetzt im Schnellzug ein ganzes Leben angetippt. Und das war sicher heavy gewesen. Und dann bist du eben Christ, hast den Herr lieb. Bist du in dieser Kirche, wo wir immer Heiligkeit predigen und ja, Sünde beim Namen nehmen. Du hockst da und Joel Schmidt und bist voll Fan, aber du hast immer ein gespaltenes Herz gehabt. Muss so sein, oder?
Ja, es hat
du bist vielfach zu mir gekommen und hast gesagt, Pastor, Hammer Predigt war. Und ich sage, Anna. Ich sag, Anna, aber setz sie auch um. Weißt du noch?
Nein, du und hast gesagt, ich kann dich nicht ernst nehmen.
Sogar noch schlimmer. Und das aber alles wirklich in Liebe offensichtlich, gell?
Ja, schon.
Sonst wäre es nicht gegangen. Und seit dem November erleben wir ja gewaltige Lebensveränderungen, Freisetzungen, yeah. wo man jahrelang angestanden ist, nicht gewusst, wie kann man das überwinden. Und heute stehst du da, und am 21. April
yes.
ist alt Anna gestorben, gell?
Ja. Also ich muss noch sagen, wenn ich ja nicht wollen, also wenn Susanne nicht gekommen wäre und gefunden, komm, jetzt machen wir mal ein Gespräch, Freisetzung, und ich so, aber taufe, nein, easy. Weil ich habe mich ja dann noch vorbereiten, habe mich dann am letzten Tag, ich habe dann auch noch gekifft an diesem Tag, weil ich kann nicht können irgendwie am Abend etwas machen, weil ich ja den ganzen Tag dann, wenn ich daheim war, gekifft habe, oder? Ich kann es einfach nicht können lassen. Und habe dann den Susan noch angerufen, dann sage ich, du, aber Susan, Geld auf, ich sage, nein, aber pack gleich etwas ein. Du weißt nicht, was Gott macht. Und dann bin ich da hergekommen und also ich habe das Herz habe ich gebrochen gehabt, wo dann rausgekommen ist, dass die ganze Kifferin mein Freund ist, also meine Haut war und ich über Jesus gestellt haben. Und um diesen Freund loszulassen, also ich weiss jetzt, was es heisst, für Jesus sterben. Etwas eigentlich nicht wollen, aber für Jesus zu tun. Also es hat wehgetan. Wirklich wehgetan. Und also ich bin so froh. Weil ich bin auch gesagt, ich will ja eigentlich nicht, aber ich muss. Und bin nicht rausgekommen, oder? Und Susan hat dann herausgefunden, dass es geheißen hat, ich will gar nicht, aber ich muss endlich Jesus, also Gott, horchen. Hallo. Und es ist einfach gegangen. Ich bin aus dieser Wange rausgekommen. Ich habe nicht gewusst, wer ich bin. Also ich bin mich jetzt noch neu kennenlernen. Ja, wirklich. Es ist wirklich alles neu. Also,
Ist der Hammer. Ich meine, jeder, der irgendwo mit Sucht schon mal in Berührung kam, der weiss, was es bedeutet. Du weisst, es ist falsch, aber man kann es nicht loslassen. Gell? Man kann es nicht loslassen. Aber du hast es loslassen. Und die alte Anna ist gestorben. Und ja, was ist jetzt? Wie geht es weiter? Was ist dein neues Leben?
Ja, das ist auch, also der Glaube muss ich auch neu aufbauen. Also er ist jetzt schon ein bisschen gewachsen, weil es ist alles wirklich da gewesen, was voran war. Und ja, am Herrn dienen. Ja, ausführen, was Jesus gesagt hat. Jünger von ihm sein.
Hammer.
Ja.
Letzten Donnerstag sind wir zusammen draußen gewesen, gell? Hast du deine erste Heilung erlebt?
Ja.
Auf der Straße?
Ja.
Das war Hammer gewesen.
Ja. Muss noch viel lernen, Pastor.
Ja, ich finde es absolut gewaltig. Und Anna steht wirklich, ich glaube, Anna steht für ganz, ganz viele Leute, die irgendwo wollen, aber nicht können. Und jetzt betest du für uns alle, auch Online-Hörer und alle, die das hören, dass sie das Gleiche erleben wie du. Dass sie können sterben. begraben sie mit Jesus, neu auferstehen und dann hast du eine neue Anna. Und das Leben ist ja wirklich, macht mehr Spass in der Freiheit, oder? Das muss ich schon sagen.
Wow, ja.
Kann ich auch bezeugen. Kann ich auch bezeugen.
Ich kann so viel mehr machen.
Oh, wisst ihr? Ah, so cool. Komm, Anna, bet noch für die Leute. Oder ist es zu viel?
Ja, nein.
Ja, was, für dich? Ich sage immer, bet so laut wie du fluchst, Ami.
Ja, ich fluche nicht.
Hallo, früher.
Im Namen Jesus Christus, ich bitte dich, oh Herr, für all die Leute, die so gewesen sind wie ich, die dich so lieben und einfach nicht können, berühr du ihre Herzen. Spreng die Kette, Herr. Ja. Spreng sie, denn es ist alles möglich in dir. Ja. Was nicht möglich ist, das habe ich erkannt.
Ja.
Oh Herr, zeig du, wie gross du bist, Herr. Und Herr, deine Liebe soll einfach fließen, Herr. Ich danke dir im Namen Jesus Christus. Halleluja. Amen.
Amen, amen. Danke vielmals, Anna.
Oh, Pastor, danke.
Es ist so cool. Es ist so. Ein Wort, ein kurzes Wort, ein kurzes Wort. Kennen, aber wir sind mal gespannt. Stell dich kurz vor.
Ich bin Virginia. Und das ist mein Mann da, Jelko. Also wir sind, also ich war drogenabhängig, aber schwer. Also Heroin, Kokain, also alles.
Ihr kennt den Giacomo und den Vinci, gell?
Ja, ganz genau. Ja. Aber eigentlich, ich wollte nicht über mich reden, ich wollte über meinen Mann reden. Mein Mann war schwer Alkoholiker, noch dazu 5 Jahre im Gefängnis, also wirklich ein Verbrecher. Er hat Leute verletzt, er hat, ja, ist egal. Ich probiere es kurz zu machen.
Ja.
Und er hat mir immer gesagt, wenn wir zusammenkommen, für eine Frau höre ich auf zu trinken. Waren wir damals 7 Jahre zusammen und es war immer noch schlimmer, immer noch schlimmer. Und irgendwann habe ich nicht mehr gewusst, was machen. Weil ich an ihn geliebt, oder? Dann habe ich gesagt, weißt du was, gut, ich lasse los. Es ist dein, ich muss fast brüllen. Es ist dein Sohn, es ist nicht mein. Ich kann nicht mehr machen. Ich habe seinen Bruder angerufen. Sein Bruder war auch so verzweifelt wie ich. Und dann habe ich gesagt, was meinst du von einem FFI?
Du musst, nein, Virginia sagst du?
Virginia.
Fass dich ganz kurz. Weißt, wir haben immer wieder Zeugniszeit, die man öffnet, aber wir haben heute noch einiges vor.
Genau.
Und bring es auf den Punkt, was willst du sagen? Und du kommst wieder und wir hören dich wieder. Wir sehen dich, wie ihr wachsen, wie ihr euch verändert.
Ganz genau. Und von 2 Jahren, mir hat jemand FFE.
FFE, du weißt. Fürsorgliche Freiheitsentzug.
Genau, sein Bruder und ich. Und er ist dann nachher in diese Klinik gegangen. Ja. Und nachher, er sollte 2-3 Monate bleiben. Nach 2 Wochen kommt er raus. Mhm. Und sagt mir, ich trinke nicht mehr. Mhm. Ich sage, das kann nicht sein. Ich brühe nicht. Und ich sage, gang wieder retour. Das kann. Er sagt, nein, ich trinke nicht mehr, ich trinke nicht mehr. Und er hat gesagt, wieso? Er sagt, Gott hat mich befreit. Und ich sage, Jelko, ich kenne dich, das kann nicht sein. Und
es ist bis heute.
Es ist bis heute.
Hey,
ich hätte mir das nicht getraut, von einem Jahr ein Bier oder in die Hand zu nehmen vor ihm. Aber wenn wir irgendwo gehen, etwas trinken, er sagt, ja, nimm dir doch eine kleine Glas.
Und sind ihr ein Ehepaar? Sind ihr verheiratet? Ja. Oder leben ihr einfach zusammen?
Ja. Nein, wir sind verheiratet.
Hammer. Ja. Ich kenne es von Giacomo.
Und ich bin jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, ihr habt mit 15 Jahren angefangen mit Heroin.
Ja.
Und die haben gesagt, alles wird dir ausgehen, aber Heroin nicht.
Also, Jelko, komm auch führen. Jetzt beten wir für euch. Volle, vollständige Freiheit. Kommen noch 2-3 Leute führen. Beten für euch. Ich kenne euch von der Gas. Und wow, stimmt, Hallel. Vater, ich danke dir für die beiden und dass sie jetzt da sind, Herr. Danke, dass du ihnen jetzt neues Leben gegeben hast, Jesus Christus. Und befreie sie du weiterhin im Namen Jesus. Und jede Gebundenheit ist gebrochen, auch Nikotin und alles ist gebrochen im Namen Jesus Christus. Dass sie vollständig frei sind, als Jünger leben. Halleluja. Amen. Danke vielmals, Virginia. Nein, es ist tipptopp. Weißt du, es ist super. Wir lieben Spontanität. Aber man muss es auch immer ein bisschen timen. Gestern habe ich am Emerit das Mikrofon gegeben. Am Emerit, der hat nicht mehr aufgehört zu reden. Emerit ist ein Einsiedler, oder? Und wenn er dann mal das Mic hat, dann sehr cool gewesen. Ja, jetzt es ist sehr bewegend, was Gott wirkt. Wir gehen in die Grundlagen rein vom Hebräer. Wenn ihr die Bibel da habt, schlägt auf Hebräer 6. Schon beim Hebräer 5 sagt der Schreiber vom Hebräer, ihr habt es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben. Kennt ihr vielleicht die schon länger gläubig sind? Wenn einmal eine gute Predigt gekommen ist, dann sagen, oh, das war jetzt aber richtig Schwarzbrot gewesen, das ist jetzt... Milch, oder? Milch ist für Baby, Milch kommt von der Mami-Brust und dort hat es am meisten Vitamin drin und Sachen, die dich resistent machen, das ist eine super Sache, Milch. Aber eines Tages musst du aus dem Milchalter rauskommen und solltest feste Nahrung können nehmen. Und er sagt da, Jungs, ihr solltet schon längstens Lehrer sein im Glauben, aber dummerweise hängt ihr immer noch an der Brust und braucht Milch. Und dann tun wir auch ein bisschen umblättern und dann, wie es der Ex das letzte Mal so schön erklärt hat, ist der Schreiber vom Hebräerbrief macht immer so Kreis und er tippt das Thema an, verlässt es, kommt wieder und dann verlässt es wieder und dann kommt er wieder. Und im Kapitel 6 kommt er dann eben wieder und sagt, darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen. Und jetzt sagt er eben, was der Grund ist. Mit der Buße von toten Werken, dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und meine lieben Leute, das sind Grundlagen vom Glauben. Und ich muss auch mir selber sagen, ich habe euch noch nie darüber gelehrt. Oder? Und wenn ich jetzt fürs Mick drehen gehe und sage, du gibst mir kurz die Lehre über Totenauferstehung und du wirst mir das ewige Gericht darlegen und du könntest vielleicht etwas über Handauflegung erzählen, das würde recht schwierig werden. Stimmt's? Obwohl das eigentlich Grundlagen sind. Und wir als Church sind ja völlig back to the roots. Wir gehen zu den Grundlagen. Wir wollen Jünger sein von Jesus. Wir wollen die Kranken heilen, Dämonen austreiben, das Evangelium verkündigen und Nationen taufen. Das ist unser Grundauftrag. In dem sind wir drin. Und darum wollen wir unbedingt auch in die Grundlagen hineingehen. Und das Ziel der nächsten Woche ist, dass wir alle als ganze Church den Grundlagenschatz überkommen. Dass wir in kurzen Worten anderen Leuten die Grundlagen vom Glauben weitergeben können. Sind ihr dabei? Coole Sache. Und heute fangen wir eben an mit der Umkehr vom toten Werk. Also, ich lese das nochmal. Es ist einfach ein Satz, den wir heute predigen darüber. Wollen wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken. Jetzt ist es ein totes Werk. Mir ist in den Sinn gekommen, ich habe letztens einen Artikel gelesen, in China haben sie eine Stadt gebaut für 1,5 Millionen Leute. Und die war einfach dann leer gewesen. Da siehst du einfach ein riesen Einkaufszentrum, einfach leer. Ist offensichtlich das Wirtschaftsprojekt platzt, ist niemand dort eingezogen, ist einfach leer. Ein totes Werk. Ein Werk ohne Leben. Und ein Werk ohne Leben, das kann einmal schnell einmal passieren. Wir müssen berücksichtigen, dass der Brief an die Juden geschrieben worden ist, an die Judenchristen. Und ein Judenchrist war sich gewöhnt, im Gesetz vom Mose, im levitischen Gesetz, zu leben und seine Gerechtigkeit dort hineinzuholen. Und das levitische Gesetz hat 613 Gebote und Verbote gehabt. 365 Verbote. Und das heisst für jeden Tag vom Sonnenjahr 1 und 248 Gebote, entsprechend der Anzahl der Körperteile eines Menschen. Das haben wahrscheinlich auch die Pharisäer dann herausgefunden. Aber stellt euch mal vor, euer Leben, euer geistliches Leben wäre geregelt durch 613, du darfst und du darfst nicht. Das wäre recht mühsam, oder? Weil dann musst du dir ständig überlegen, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Ist das richtig? Lange das oder lange das nicht? Und du fängst dann an, versuchen, die Gebote zu erfüllen, weil du ja Gott willst dienen und ihn liebst. Aber schlussendlich wirst du tote Werke gebären. Ein totes Werk, eine Definition ist, man tut etwas, wie man es von mir erwartet. Ich mache etwas, weil es von mir erwartet ist. Das kann man auch außerhalb vom Glauben so anschauen. Wenn du jetzt einfach irgendetwas musst machen, weil es von dir erwartet ist, dann sagt man nachher, hat es ohne Herz gemacht. Das ist herzlos, oder? Du schaust nachher das Resultat an, musst sagen, da ist kein Herzblut drin. Das ist ein totes Werk. Ich tue etwas, damit ich gut dastehe, oder ich will gefallen. Ich mache es eigentlich gar nicht für Gott oder für jemanden von ganzem Herzen, sondern ich mache es im Grunde genommen mache ich es für mich, damit mein Ruf besser ist oder dass ich nicht blöd dastehe. Ich mache etwas, weil ich es mir verdienen will. Also, weil ich mir etwas verdienen will. Und am Schluss kann man sagen, ich tue es aus Angst, aus Stolz und aus Religion. Und tote Werk ist das Merkmal von jeder Religion. In den Religionen, in den allermeisten Religionen, geht es immer um Angst. Es geht um Angst. Die, die schon den Osten bereist haben und in Thailand waren, die das Geld nicht verbrennen, um ihren Geistern zufriedenzustellen. Der Katholik, der fast durchgetrüllt und muss beichten gehen. Und dann das Fegfeuer ein bisschen abhandeln. Aber auch der Moslem, der nie sicher ist, ist er gerettet oder nicht. Es ist immer Angst und du leistest und du machst und du tust. Und bei den Juden ist es doch dasselbe mit ihren 613 Geboten und Verboten. Und jetzt meine Frage an dich. Wissen bei uns Christen? Können wir auch tote Werke machen? Ich glaube schon, oder? Meine Frage, hast du tote Werke? Du machst vielleicht ganz viel für Gott, aber ist es lebendig oder ist es tot? Das ist die Frage. Und wir wollen heute Morgen den Unterschied zwischen toten und lebendigen Werken herausfinden. Weil das Coole ist das, wenn es tote Werke gibt, gibt es auch lebendige Werke. Und ein totes Werk ist etwas, das nie Leben schafft. Nie. Und das ist mega hart, wenn du total hingegeben bist, du machst alles für Gott, du stehst am Morgen früh auf und liest deine Bibel und gehst jede Gebetsstunde und das heisst sogar, du kannst dein Geld den Armen verschenken und es kann ein totes Werk sein. Und am Schluss zählt es einfach nicht, weil es ein totes Werk ist. Und darum sage ich halt einmal für uns alle, wo wir auf der Spur sind von den Jüngern von Jesus, wenn wir uns schon engagiert. Wenn wir uns schon reingeben, wenn wir es uns schon alles kosten lassen, dann achten wir darauf, dass wir lebendige Werke haben. Weil das lebendige Werk, das schafft wieder Leben und das multipliziert sich. Ich möchte euch ein Beispiel geben von einem toten Werk. Und zwar finden wir das im 1. Samuel. Ein Beispiel. Es ist die Geschichte vom Samuel vom König Saul. Er war der erste König von Israel. Er war schöner, grösser, stärker als alle Rest. Er hat den Geist Gottes empfangen. Und er war eigentlich an dem Punkt, wo es nur noch bergauf gehen konnte. Es hat ein Problem mit ihm gehabt. Er hat ein teils Herz gehabt. Und die Geschichte vom Saul zeigt uns eben, dass Gott seinen ganzen Beitrag leisten kann. Er kann dir alles geben. Er kann dir alle Gaben, alle Gesundheit, alle Mittel geben. Er kann dir sogar den Heiligen Geist geben. Er kann dir Sieg geben in deinem Leben. Und trotzdem ist es möglich, dass du ein teils Herz hast. Und tote Werke gebärst. Und das ist eine riesen, riesen Warnung in dieser Geschichte mit dem Saul. Und das Gute ist, jeder, der das will erkennen und kann erkennen, der hat die Möglichkeit, dass er umkehren kann und Buss tut von den toten Werken. Weil um das geht es im Hebräer. Die erste Lehre ist nämlich Umkehr von toten Werken. Also wenn du heute feststellst, dass auch du tote Werke hast, dann ist das Good News für dich, weil du kannst umkehren. Ja, wie war das beim Samuel? Der Samuel, die Geschichte fängt eigentlich schon im 1. Samuel 10 an, wo der Samuel über dem Saul prophezeit. Und dort sagt er ihm schon, es kommt die Zeit, wo du vor mir wirst nach Gilgal gehen. Und ich werde dir dann später nachkommen. Nach 7 Tagen werde ich erscheinen, du sollst auf mich warten. Und dort wird ich, also der Samuel, wird dann ein Friedens- und ein Brandopfer bringen. Dann können wir ein paar Seiten vorblättern. Ihr dürft das gerne nachlesen, die Kapitel 10 bis 15. Auf jeden Fall, etwa 2 Jahre später, ist es dann soweit, Der Saul ist in einen Krieg verwickelt. Seine Armee hat einen Philisterposten angegriffen. Steht so wie siegreich gewesen, aber nachher haben die sich aufgestellt und haben irgendwie eine riesen Armee gestellt. Und er ist auf Gilgal abgegangen und er hat gewartet, damit der Samuel kommt und die Opfer bringt und seine Armee so ermutigen tut. Aber der Samuel hat auf sich warten lassen. Und der Saul war fast gehorsam. Fast gehorsam. Und das ist das Harte. Gott testet uns. Gott ist wirklich einer, der uns testet, weil er hat so viele kostbare Sachen anzuvertrauen, dass er es will, vertrauenswürdigen Leuten anvertrauen. Ist das richtig oder ist das falsch, dass Gott uns testet? Es ist richtig. Jesus ist testet worden in der Wüste. Der Vater hat es zugelassen. Der Satan ist gekommen und hat ihm gesagt, Jesus, schau über die ganze Welt. Schau all die Reichtümer an. Ich bin der Herr von dieser Welt und ich gebe dir das. Für das, wo du eigentlich gekommen bist. Ich gebe dir das, wenn du jetzt runterknüttest und mich anbetest. Das war ein ultimativer Test. Und Jesus, Gott, hat als Mensch Satan widerstanden und hat uns ein Beispiel gegeben, wie wir am Bösen widerstehen sollen. Und wie gemein das Böse kommt. Weil ich weiss nicht, was Jesus für Vorahnungen hatte, aber er hätte die Abkürzung nehmen können. Aber er hat es nicht gemacht. Nachdem, dass Jesus getestet worden ist, heisst es, und er ist rausgegangen und er hat in der Kraft vom Heiligen Geist dient. Darum sind Tests in unserem Leben, auch schon im Jakobus heisst das, extrem wichtig. Also, wenn du Automech bist, zum Beispiel, und ein Auto flicken tust, und du gibst es deinem Kunden, ohne eine Testfahrt gemacht zu haben, dann will ich nicht der Kunde sein, stimmt's? Du musst testen, was du gemacht hast, und Gott testet dich. Er testet dich und du kannst den Test bestehen. Das ist das Coole. Jetzt, der Saul hat es fast bestanden. Und das ist eben eine weitere Lehre, wenn du so die Geschichte liest. So, also wenn ich das erste Mal gelesen habe, vor x Jahren, habe ich gedacht, also Gott ist schon ein bisschen, also, da ist er jetzt schon ein bisschen extrem streng gewesen. Aber je länger dass du eigentlich das ganze Wort verstehst und den Charakter von Gott verstehst und den Charakter von den Menschen durchschaust, desto mehr kommst du zum Schluss, Gott muss so handeln. Er muss so handeln und er hat richtig gehandelt. Also der Saul hat es fast geschafft, aber kurz bevor. Und er wartete 7 Tage lang bis der von Samuel bestimmte Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Also der Saul ist in einer blöden Situation gewesen. Er hat die 7 Tage gewartet, die Zeit ist abgelaufen gewesen. Das Volk läuft davon und er kommt Angst über. Er kommt wirklich Angst über. Und dann bringt er das Brandopfer und das Friedensopfer selber. Und in dem Moment, wo er das macht, natürlich taucht der Samuel auf. Und der Samuel sagt, hey, warum hast du nicht gewartet? Und das heisst da, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten, denn sonst hätte er dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Ist das nicht krass? Wer findet das unfair? Hey, die Zeit war abgelaufen. Die Leute sind davon. Das Volk hat Angst gehabt. Und der Saul hat einfach gehandelt. Und genau das ist ihm zum Fallstrick geworden. Und das Problem ist, wenn du das nicht erfassen kannst, was der Charakter von Gott ist und was der Charakter vom Mensch ist und was das Reich Gottes ist, dann findest du das eine unfaire Geschichte. Dann denkst du, nein, Gott ist nicht so. Gott ist 100.000 Mal gnädig und barmherzig. 2., 3., 4., 5., 6., 7. Das stimmt nicht. Es ist spät. Und der Saul hat das erlebt. Und ich will euch sagen, was der Grund ist. Und das hat eben sehr einen guten Zusammenhang mit dem Hebräerbrief. Wenn wir nachher vorblättern, 1. Samuel 15, dann ist eine weitere Geschichte passiert, wo der Saul nicht gehorsam war. Und dann packt Samuel aus und sagt, hör mal, Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Ungehorsam ist wie eine Wahrsagerei in den Augen von Gott. Und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass auch du nicht mehr König sein sollst. Was hat am Saul gefehlt? Der Gehorsam. Und da können wir direkt Brücke machen in unsere schönen Freikirchen rein, in unsere Gottesdienstbesuchermassen, die ach so fest auf Gnade von Gott hoffen und ungehorsam leben. In der Sünde hinein verharren, feststecken in der Sünde, Sonntag für Sonntag, Hände aufheben, Zehnte zahlen, sich als Christen bekennen, machen, tun, hebeln, Dienst machen in der Gemeinde, aber sie leben im Ungehorsam. Alles, was so ein Mensch macht, ist tot. Amen, Anna, da bist du wieder. Glory! Was für eine krasse Botschaft, ist nicht Jesus für unsere Sünden gestorben? Ja, er ist gestorben, damit wir im Gehorsam leben. Nicht, dass wir permanent sündigen und ungehorsam sind. Der Unterschied vom Saul zum David, der auch in Sünde gefallen ist, war, dass am Saul der Gehorsam gefehlt hat. Er hat ein teils Herz gehabt. Und im Hesekiel 36, 26 steht: Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Das ist Gottes Absicht. Er will in uns ein neues Herz legen und einen neuen Geist. Nur er kann das und nur er macht das. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Versteht ihr? Gott Vater hat vorgesehen, eine Herzoperation an dir zu machen. Weil er weiss genau, dass das Herz, das wir natürlicherweise haben seit der Geburt, Gottes Gebot nie halten können. 613 Gebot und Verbot kann kein einziger Mensch halten. Nicht einmal die 10 Gebote kann ein einziger Mensch halten. Niemals. Never ever. Du schon, habe ich gehört. Ja, das kannst du mit jemand anderem verhandeln. Gott hat am Saul ein neues Herz gegeben. Er hat ihm ein neues Herz gegeben. Und das neue Herz hätte die Qualität gehabt, die der Saul mit dem alten Herz nicht gehabt hat. Und Jesus hat das zusammengefasst. Was am Saul gefehlt hat, ist das wichtigste Gebot gewesen, wo die Pharisäer gefragt haben: Meister, welches ist das grösste Gebot im Gesetz? Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und dann kommt er zum zweiten Gebot und sagt: Das ist genauso wichtig, lieb die Nächsten wie dich selber. Und wer diese beiden Gebote erfüllt, der hält das ganze Gesetz. Versteht ihr, was das Problem war vom Saul? Regt es euch nicht auf. Der ist so haarscharf vorbeigegangen. Es müsst euch aufregen. Ihr müsstet sagen: Nein, Gott ist ungerecht. Er hat 7 Tage gewartet. Ihr sagt doch immer, wir sollen handeln, wir sollen hebräisch denken. Der hat gehandelt und jetzt ist auch wieder nicht recht gewesen. Wer regt sich auf? Wenigstens einer. Super, die das Gebot halten, die regen sich auf. Ich reg mich auch auf. Aber es ist eine tiefe, tiefe Wahrheit dahinter. Es ist eine Wahrheit, die uns in die Freiheit führt. Es ist die Grundlage vom Glauben, dass wir uns von den toten Werk abkehren. Ein lebendiges Werk ist etwas ganz, ganz anderes. Ein lebendiges Werk ist ein Werk, das Leben schafft. Und es ist etwas, das ein Mensch aus sich selber nicht herauswürgen kann. Es ist ausgeschlossen. Da hört das Gute auf, verstehst du? Da hört der gute Mensch auf. Der Mensch kann kein lebendiges Werk hervorwürgen aus den Augen von Gott. Regt euch das nicht auf? Das heisst, darum ist der Weg schmal, der zum ewigen Leben führt. Und der Weg ist Jesus Christus. Und du musst auf dem Weg sein mit Jesus Christus, damit du kannst lebendige Werke hervorbringen. Und wir werden das jetzt mal ein bisschen anschauen, ein paar Sachen. Zum Beispiel Römer 6 bis 8, also Kapitel. Das sind Hammerkapitel. Und im Römer 6 bis 8 ist geschrieben, wie wir zum Leben kommen. Römer 6 ist die Auseinandersetzung: Sollen wir jetzt noch weiter sündigen, obwohl wir ja Gnade Gottes empfangen haben? Der Paulus sagt, das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir mit Christus hineingetauft worden sind, in seinen Tod getauft worden sind. Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod. Gleich wie Christus die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Der Saul ist nicht tot gsi. Der Saul hat immer noch gelebt. Der alte Saul hat gelebt. Er hat Angst gehabt, was ja verständlich ist, dass alle jetzt auf ihn loskommen und alles ist schwierig. Aber das ist der alte, natürliche Mensch, der nie wird ein gutes Werk hervorbringen. Weil er handelt aus Angst. Aus Angst hat der Saul ein Opfer gebracht. Verstehst du? Aus Angst. Er hat gar nicht anders können, weil der alte Saul ist immer noch auf dem Thron gehockt und hat das Zepter in der Hand gehabt. Wäre der Saul aber schon gestorben gewesen, hätte er vom Geist empfangen, was zu machen ist, wie wir in dem Zeugnis gehört haben von dem Plakat heute Morgen, wo der Raphael aufgehängt hat. Versteht ihr? Das ist ein lebendiges Werk. Und wenn es mit einer Ente und einem Diamantring zu tun hat. Das ist ein lebendiges Werk, weil der Geist Gottes hat reinreden. Hat irgendjemand am Raphael einen Vorwurf gemacht, wenn er den Ring aufs Fundbüro gebracht hat oder sonst irgendetwas gemacht hat? Nein! Aber der Geist Gottes hat einen Plan gehabt. Und wenn der Saul gestorben gewesen wäre, hätte der Geist Gottes zu ihm reden und er hätte es gewusst. Und darum, wenn du nicht gestorben bist, Jesus, machst du alles falsch. Du kannst nichts richtig machen. Regst dich jetzt auf. Müsstest dich aufregen. Du kannst nichts richtig machen. Alles ist vergeben, solange du noch lebst. Wenn du aber tot bist, kannst du nichts mehr falsch machen. Weil Jesus in dir lebt. Verstehst du das Evangelium? Darum Abkehr von toten Werken. Erster Punkt, Grundlage. Ich tue ein Werk, weil ich mit Jesus gestorben bin und auferstanden bin. Ich tue es nicht aus Angst, dass ich nicht genügen könnte. Ich tue es nicht, weil es Kille oder sonst jemand von mir verlangen tut. Ich tue es nicht, dass ich besser dastehe oder dass ich meinen heiligen Schein aufpolieren kann. Ich tue es nicht, dass andere besser über mich denken, sondern ich tue es, weil ich tot bin. Begraben, auferstanden. Halleluja! Das ist der Lifestyle von einem Jünger, meine Lieben. Und darum ist es die wichtigste Lehre und die wichtigste Grundlage, Abkehr von toten Werken. Und nicht nur die Juden haben tote Werke, auch wir sind sehr anfällig, wenn wir nicht gestorben und begraben sind. Zweiter Punkt. Ich tue gute Werke, oder ich tue überhaupt Werke, weil ich dafür erschaffen bin. Epheser 2,10. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Den Glauben werden wir wahrscheinlich in 2-3 Wochen anschauen. Das ist die zweite Grundlehre. Und das nicht aus euch. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Der unerlöste Mensch, der Saul-Type, der Mensch, der nicht gestorben ist, der braucht das Werk, um Gott zu gefallen. Wie es da heisst, ihr seid aus Gnade gerettet, nicht aus euch, nicht aus Werk, damit sich niemand selber lobt. Weil das ist der unheilbar religiöse Touch in uns rein. Wir wollen immer etwas bieten. Wir sind barmherzig, wir machen das, wir helfen dort, wir haben dort nicht gelogen, wir sind dort ein bisschen besser als der andere. Wir sind. Und wir meinen, wir sagen es tatsächlich, bis wir Jesus in die Augen schauen und sehen, wir haben gar nichts vorzuweisen. Und in dem inne kommt Vergebung, Umkehr in unser Leben inne. Es kommt ein massives Sterben inne, wie wir es heute gehört haben. Wir sind begraben. Wir auferstehen als neue Menschen und siehe da, wir sind geschaffen zu guten Werken. Und wenn du gestorben, begraben und auferstanden bist mit Jesus Christus, dann bist du geschaffen zu guten Werken und du machst nichts mehr falsch. Weil du laufst in dem Modus vom Reich Gottes und du bist bereit und willig und du bist da und dein einziger Purpose, den du hast, ist geschaffen zu guten Werken. Und das beinhaltet selbstverständlich das wichtigste Gebot, dass du deinen Herrn liebst. Ist das nicht der Hammer? Das ist die Qualität von einem Jünger. Halleluja! Also, das lebendiges Werk ist, weil du geschaffen bist. Meine Frage an dich, bist du schon geschaffen worden? Bist du geschöpft worden zu guten Werk? Bist du fähig zu guten Werk? Bist du in dem neuen Design von Gott, wo du gar nicht mehr anders kannst als gute Werke tun? Wenn du nicht bist, kehr um, du Buß. Kehr um von toten Werken. Weil wenn du kein lebendiges Werk hast, hast du tote Werke. Es ist der Hammer mit diesen lebendigen Werken. Also du kannst nachher machen, was willst. Du machst eigentlich keinen Fehler. Wir sind vor 2-3 Tagen in eine Personenkontrolle geraten. Als Gebetsteam. Wir sind immer auf dem Radar von der Polizei. Ich weiß nicht wieso. Aber wir waren auf jeden Fall am Nordportal von Gotthard und wir sind schon am Südportal, haben so unsere Nummern aufgeschrieben und wir haben wirklich nichts Böses gemacht, ausser gebetet. Und schon am Nordportal sehen wir wieder die Polizei. Wir sind etwa auf 40-50 Meter Anhöhe oben. Wir haben uns mit lokalen Leuten getroffen, haben gebetet, proklamiert, Fahnen geschwommen und prompt fährt das Polizeiauto an. Und Susanne, Manuela sagt, hey, jetzt, sie kommen wieder, oder? Wir haben richtig Freude bekommen. Ich habe richtig Freude bekommen. Endlich kommt die Polizei wieder. Sie kommt und dann haben wir die natürlich anlaufen lassen, oder? Wir haben gedacht, hey, kommen Sie jetzt, oder sind Sie umgekehrt? Ist es nicht zu weit, oder was? Kommen zu, total auspumpt, grimmiger Blick. Aber wir haben so eine Liebe für sie, dass wir können ein lebendiges Werk machen daraus. Und wir haben ihnen erklärt, dass wir da sind, dass wir für sie sind, dass wir ihre Freunde sind, dass wir für sie beten und. Wir haben einfach unser Herz mit ihnen geteilt. Der Grimmig schaut plötzlich auf seinen Arm und sagt, nein, ich komme Hühnerhaut über. Seit mehr als 3 Jahren habe ich kein Kompliment mehr bekommen. Hey, das ist so tief gegangen. Nachher haben wir dann eben den Ausweis doch noch gezeigt. Das haben wir natürlich müssen, sind mit ihnen runtergegangen. Wir haben die nicht mehr losgebracht. Ich wollte ein Briefing machen mit meinen Leuten, aber die sind einfach dort gewesen. Die sind einfach bei uns gewesen, weil da Leben geflossen ist. Jesus sagt, wer an mich glaubt, die Schrift sagt, von dem fließen Ströme von lebendigem Wasser. Und die beiden Polizisten sind einfach dort gewesen, stimmt's? Die haben aufgesogen. Das ist ein lebendiges Werk. Wenn du als neue Schöpfung unterwegs bist, kannst du keinen Fehler machen. Weil Gott lebt durch dich, mein lieber Kind. Und wo du ankommst in die Stadt leben, ist das nicht der Hammer. Darum kritisieren wir die toten Werke aufs Schärfste. Damit wir aufwachen und uns reflektieren. Sind wir Lebensspender oder Lebensvernichter? Halleluja. Die Polizei ist mit Leben weitergegangen. Wir könnten Geschichte über Geschichte erzählen. Römer 8 bringt es voll auf den Punkt. Ein lebendiges Werk ist, weil der Heilige Geist dich führt. Aber aufgepasst. Nicht einfach einmal, oh wow, vor 3,5 Wochen hat mich der Heilige Geist geführt. Jeden Tag. Sogar in der Nacht. Der Heilige Geist führt dich zu diesen vorbereiteten Werken. Und du bist da und du bist wach und du tust es. Es heisst da im Römer 8, Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind die Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Nein, wir sind Söhne und Töchter und der Heilige Geist lebt in uns hinein. Mit anderen Worten, ein lebendiges Werk passiert aus Liebe zu Gott und aus Sohnschaft. Wenn das Wort Gottes, wenn die Bibel über Sohnschaft redet, dann sind die Frauen immer dabei. Und ich sage es gerne an dieser Stelle, gemeint wird ja auch die Braut genannt. Und da sind wir Männer auch dabei. Aber es hat mit der Stellung zu tun vom erstgeborenen Sohn, der alles erbt. Wo der Vater alle Autorität überträgt. Und meine lieben Frauen, das betrifft auch euch. Gott überträgt euch alles. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, sagt Paulus der Galater. Wir sind vor Gott gleich. Wir sind unterschiedlich in der Stellung, unterschiedlich in den Aufgaben, aber von der Wertvorstellung her, vom Sagen, was wir vom Vater rüberkommen, ist es genau gleich. Und darum, wir tun Werk aus Liebe und aus Sohnschaft und Tochterschaft heraus. Lebendige Werk schaffen Leben. Ich hoffe, ich kann euch den Unterschied zwischen toten und lebendigen Werk aufzeigen. Und unter dem Strich ist es eigentlich ganz einfach. Jesus Christus hat uns berufen als seine Jünger. Und als seine Jünger equal gleich synonym Lebensspender. Als Jünger sind wir Lebensspender. Wo wir ankommen, wir können den Kranken die Hände auflegen. Im Namen Jesus. Und ihnen geht es besser. Wir können das Evangelium verkündigen, klar und deutlich präsentieren, damit uns das Gegenüber versteht, was Gottes Plan ist. Wir können finstere Mächte gebieten und Dämonen austreiben, dass Menschen frei werden. Das haben wir x-fach erlebt. Das sind so ein bisschen private Geschichten, kann ich nicht alle hier auspacken, die Gemeinde ist zu klein. Aber ich würde staunen. Es ist herrlich. Dämonen fahren regelmässig aus, sichtbar aus. Freiheit ist nachher da. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, Menschen zu taufen, freizusetzen und Leben zu geben. Meine Lieben, das ist die Grundlage. Und die erste Lehre heisst Umkehr von toten Werken. Das heisst, ist da Schluss? He? Da ist jetzt Schluss. Da ist dunkel. Das hat er nicht mehr mögen. Da ist noch mehr als dunkel. Oh! Gehen wir aber zu den Letzten. Nein, schon wieder zurück. Das bedeutet, wir haben Chance zum Umkehren. Wenn du in die Religion reingekommen bist, wenn du in deiner persönlichen Zeit mit Gott auf die Uhr schießt und denkst, wie lange muss ich noch machen? Wenn du dich gezwungen fühlst, irgendein religiöses Werk zu machen oder irgendetwas zu machen, die Antwort ist nicht, hör es auf. Die Antwort ist, wird lebendig. Dass wir die Sachen, die wir sowieso machen, lebendig machen, durch Umkehr. Und das kostet dich alles, weil der Saul ist sehr knapp daran vorbeigerattert. Er hat es eigentlich nicht schlecht gemacht, aber sein Herz war gespalten. Und diese Sünde kann Gott nicht verzeihen, es sei denn, du bereust sie und bekennst sie. Dann ist es möglich. Wenn du aber in diesem Zustand lebst und ungehorsam bist, und einfach dein privates Gärtchen pflegst, wo niemand hin darf, wirst du niemals lebendige Werke sehen im Leben. Glaubst du mir das? Ist Gott unfair? Ich hoffe, dass du dich aufregst. Wenn du dich zweimal aufgeregt hast in dieser Predigt, dann kehr um. Wenn du dich dreimal aufgeregt hast, lass dich taufen. Lass uns beten. Und dass der Heilige Geist weiter kann, einfach reden zu uns. Und nächsten Sonntag werden wir nochmal die lebendigen Totenwerke aufnehmen. Dann werden wir ins Thema Buße hineingehen, weil es heisst ja, tut Buße von Totenwerken. Was heisst das genau? Aber ich glaube, der Heilige Geist hat schon vieles, vieles können reden. Und das kann sehr vieles schon auswirken. Ja, und lass uns das Zweite, das Dritte, so wie wir da sind, wenn du jetzt das erste Mal da bist oder vielleicht nicht laut bettest, dann lass es einfach, geniesse es, lass es mit und sonst das Zweite, das Dritte, schüttet euer Herz vor Gott aus und bettet einfach das, was ihr jetzt im Herz habt, was euch jetzt beschäftigt. Und ich will nachher gemeinsam abschliessen. Danke, Jesus, hast du den Weg für uns gebahnt, dass es möglich ist, lebendige Werke zu tun. Das ist nicht weit weg. Und ich danke es für alle lebendigen Werke, für alles lebensspendende, sprudelnde, wo du gewirkt hast, Herr, durch uns schon. Herr, wir wollen mehr, wir wollen wirklich mehr. Wir wollen nicht ein Opfer geben, wir wollen ein Opfer sein, wie der Paulus sagt im Römer 12. Ein lebendiges Opfer sein für dich, wo du dein Feuer gibst, Herr, wie es dir gut schmeckt. Heilige Geist, ich bitte dich für uns, als alle, die da sind und alle, die hören, dass du jetzt nochmal richtig redest in den kommenden Tagen. Dass du uns die unfruchtbaren Werke, die toten Werke nochmal aufzeigen tust, dass wir wirklich auch umkehren können, wie du willst. Dass jeder Atemzug von uns einfach Frucht bringt. Danke, dass du uns als Jünger berufen hast. Wir loben und preisen dich, Vater im Himmel. Wir loben dich und wir danken dir, dass du das religiöse Leben immer bekämpft hast. Und wir dulden das nicht, weder in unserem eigenen Leben noch in unserer Church oder in unserer Familie. Wir dulden das nicht, tote Werke zu produzieren und meinen, wir können dich beeindrucken oder uns selber beruhigen. Wir widerstehen jedem Ungehorsam im Namen Jesus. Sag, wir sind ein lebendiges Opfer. Und wie Anna gesagt hat, wir sind gestorben. Wir sind gestorben, weil wir unseren besten Sündenfreund wirklich verabschiedet haben und rausgesperrt haben auf ewig. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt auch für die Celebration nochmal, für die Anbetung. Und Herr, weh du nochmal richtig durch die Herzen durch, Herr. Auch dort, was knistert hat, Herr. Dass man nicht einfach darüber weggeht, sondern Heilige Geist, pack du die Einzelnen, dass sie die völlige Freiheit mit dir reinkommen. Spur vom Leben her soll uns hinterherfolgen und vorausgehen. Im Namen Jesus. Danke, sprich jetzt auch nochmal Freiheit aus über allen, die gebunden sind. Freiheit ist im Herr. Freiheit ist in der Umkehr. Halleluja. Völlige Freiheit. Völlige Freiheit. Völlige Freiheit. Völlige Freiheit ist im Namen Jesus. Weil du hast uns neu geschaffen, Herr. Du hast ein Werk in uns gemacht, nicht wir selber. Wir danken dir, Herr. Halleluja. Glory, glory. Lass uns den Herr anbeten von ganzem Herzen. Halleluja. Halleluja.